Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen. Wir lösen heute eine Verabredung ein im Kompressor. Vor einem halben Jahr nämlich waren hier die Theaterfrau und Aktivistin Simone Dediaivi und der Comedian Aurel Merz zu Gast. Damals war gerade in den USA der Afroamerikaner George Floyd brutal durch einen Polizisten getötet worden. Weltweit formierte sich Protest und wir hatten uns damals vorgenommen, uns wiederzutreffen nach einem halben Jahr und Bilanz zu ziehen, zu gucken, ob und wie sich struktureller Rassismus vor allem in Deutschland tatsächlich verändert. Heute haben wir die Verabredung mit Simone Dediaivi und Aurel Merz endlich eingelöst. 8 Minuten und 46 Sekunden. So unendlich lang hatte ein Polizist sein Knie auf den Hals des Afroamerikaners George Floyd gepresst, der daraufhin starb. Die letzten Minuten von George Floyd sind gut dokumentiert und gingen um die ganze Welt. Es kam zu schweren Unruhen in den USA. Überall auf der Welt demonstrierten massenweise Menschen. In den Medien und sozialen Netzwerken wurde diskutiert, gepostet, Solidarität gezeigt. Die Black Lives Matter Bewegung wurde groß. Es entstanden Filme, Songs, Texte. Man hatte den Eindruck, dass sich Politik, Kunst und Entertainment massiv politisierten. Auch wir im Kompressor haben viel über den Tod George Floyds und die Folgen berichtet. Am 9. Juni gab es bei uns einen Kompressor Deluxe zum Thema Popkultur und Rassismus mit der Künstlerin und Aktivistin Simone Dediaivi und dem Comedian Aurel Merz. Und was sich seitdem getan hat und wie nachhaltig die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt waren, das will ich mit den beiden heute, ein halbes Jahr später, besprechen, wenn ich sie kurz vorstellen darf. Simone Dediaivi, Sie sind nicht nur Theater- und Performancekünstlerin, sondern auch aktiv bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Was würden Sie sagen, wann war das, dass Sie sich dazu entschieden haben, sich auch künstlerisch mit Rassismus auseinanderzusetzen? Wann ging das los?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass ich mich schon immer für politische Themen im Theater interessiert habe und da von Anfang an auf der Suche war, also tatsächlich seit ich Theater mache. Dass ich mich entschieden habe zu sagen, das ist jetzt explizit Theater aus einer schwarzen Perspektive, das hat tatsächlich mit Erfahrungen auch im Studium zu tun, wo ich in meiner Generation als schwarze Person oder auch als Person of Color noch ziemlich isoliert war. Und es für mich sichtbar zu der Zeit noch keine schwarze Bewegung auch im Kulturbetrieb gab und ich dann angefangen habe, selber zu machen. Und durch dieses selber machen dann auf einmal all die anderen gefunden habe, die das auch schon tun, zum Teil seit Jahrzehnten tun und dann nochmal mehr gemerkt habe, ach, es ist interessant, es gibt uns ja, nur irgendwie nehmen wir uns nicht wahr. Also wir werden, die Bühne, die wir haben, ist tatsächlich so klein, dass selbst andere schwarze Personen, andere von Rassismus betroffene Menschen gar nicht mitkriegen, dass es die anderen auch gibt. Und da fing dann eigentlich meine ganze kulturpolitische Arbeit an und die Vernetzungsarbeit, die ich auch in die Community hineingemacht habe.
Aurel Merz, Sie sind vor allem durch Ihren Instagram-Kanal und Ihre Arbeit beim jungen ARD-Portal Funk bekannt geworden und Sie haben im Grunde durch den Mord an George Floyd und den Aufschrei in der Black Community so eine Art Blitzpolitisierung durchgemacht. Kann man das so sagen?
Nicht wirklich, weil letztendlich ist der Content jetzt gerade auf diesem Kanal seitdem sehr viel politischer für alle möglichen Themen, also eigentlich für alle möglichen Formen von gesellschaftlichen Missständen. Eigentlich habe ich schon vor, seit ich auf Twitter bin, über diese Rassismus-Themen, über AfD-Themen und so weiter. Es war nur so, dass gerade bei diesem Kanal, den wir da gemacht haben, das ein relativ neues Projekt war bis diesen Sommer, wo wir noch nicht so eine richtige Ausrichtung hatten. Und wir hatten uns lange überlegt, wie diese Ausrichtung aussehen soll. Und es ist tatsächlich eine Woche vor dem Mord an George Floyd gewesen, dass ich von Funk oder vom ZDF, das ist die zuständige Redaktion für den Kanal ist, eine Freigabe bekommen habe, politische Themen überhaupt in der Form behandeln zu dürfen.
Ah, spannend.
Und da kam tatsächlich irgendwie alles gleichzeitig zusammen, so dass wir diese Freigabe seitdem dementsprechend nutzen können und eben auch nutzen. Und deshalb sind die Themen auf diesem Kanal seitdem sehr viel politischer und sehr viel gesellschaftlich relevanter. Und man merkt es ja auch gerade in solchen Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, dass solche gesellschaftlichen Themen einfach, dass man irgendwie auch, oder ich persönlich in meiner Kunst, diese Themen nicht auslassen möchte, wenn ich mich in meinem Privatleben auch nicht einfach diesen Themen entziehen kann.
Wir können hier mal einen kleinen Ausschnitt hören aus Ihrem Instagram-Kanal. Und zwar war das ein Clip, der wirklich Wellen zog. Racial Profiling war das Thema.
Findest du den nicht ein bisschen hell für einen Schwarzen?
Fuck.
Ich kann ihn nicht einordnen. Er ist auf jeden Fall zu hell für einen Drogendealer. Aber für einen Fahrraddieb, da wäre er gerade noch schwarz genug.
Was war das denn jetzt?
Ach, das war Notwehr. Er hätte ja sonst was in seiner Tasche haben können.
Nein.
Was denn?
Socken in seiner Hand.
Nein. Das war doch einer von uns. Nein.
Also die Szenerie ist die, sie selbst spielen einen jungen Mann, der Schwierigkeiten hat, sein Fahrrad aufzuschließen. Und was passiert
genau,
dann?
Und aufgrund meiner nicht ganz klar zu erkennenden Ethnicity, man konnte jetzt nicht sagen, ist es jetzt ein Schwarzer, ist es ein Weißer, ist es ein Halbschwarzer, was auch immer. Da sind die Polizisten verunsichert und denken, es könnte natürlich auch ein Fahrraddieb sein bei der Hautfarbe. Und die Polizisten benutzen dann verschiedenste satirische Mittel, um rauszufinden, ob ich denn ein Fahrraddieb bin. Und erschießen mich am Ende und stellen dann aber fest, ich muss Deutscher sein, weil ich habe Socken in den Sandalen an.
Und sie tragen Birkenstock-Sandalen.
Genau, ich trage Birkenstock. Und es ist natürlich einfach eine Racial Profiling-Satire, die offensichtlich ja natürlich dann auch einen wunden Punkt getroffen hat. Und wenn man sieht, was danach, wie viele rechte Netzwerke danach noch in der Polizei gefunden haben, fühle ich mich ehrlich gesagt in dem Content eigentlich noch viel, viel mehr bestätigt, weil so eine Polizeikritik, und selbst wenn es nur 0,1% der Polizei sind, absolut zulässig ist.
Es gab eine Menge Reaktionen auf diese Clips. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was passierte, nachdem Sie diese Art Comedy-Clips ins Netz gestellt haben.
Also nachdem wir den Clip ins Internet gestellt haben, ist er erstmal viral gegangen. Auf Instagram und auf Facebook, ich weiß nicht, 4 Millionen Aufrufe oder noch mehr. Und was dann ganz interessant war, dann als dann dieser Clip, das war wahrscheinlich drei Wochen Verspätung, auf Twitter geschafft hatte. Also ich hatte den dann im Zuge dessen, dass es wieder Polizeigewalt in Deutschland gab, auf Twitter gestellt. Der ursprüngliche Anlass des Clips war übrigens die abgesagte Racial Profiling-Studie von Seehofer. Aber als dieser Clip dann auf Twitter gelandet ist, hat sich die Bild-Zeitung und irgendwelche konservativen Politiker von CDU, CSU und dieser einen überflüssigen rechten Partei, haben die sich dazu entschieden, alle in kollektive Schnappatmung zu verfallen und gesagt, also die Bild-Zeitung hatte groß getitelt, gebührenfinanzierter Hass. Und in diese doch meiner Meinung nach populistische Falle sind dann eben viele konservative Politiker getappt und haben sich diesem Turnus angenommen und angefangen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage zu stellen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk scheinbar nicht einfach so ein staatliches Organ kritisieren dürfe. Und da liegt meiner Meinung nach genau die Falle und weshalb ich diesen Shitstorm, wenn man ihn denn so nennen mag, überhaupt nicht ernst nehmen konnte, weil eigentlich hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dem Moment genau das getan, was er soll. Und zwar unabhängig, ohne staatlichen Einfluss, ein staatliches Organ und in dem Fall die Polizei kritisiert. Und der Clip ist so deutlich als Satire zu erkennen, sodass auch dieser Kritikpunkt zu sagen, dass die Polizei hier einfach nur als dumm dargestellt wird, nicht so wirklich zulässig ist. Das hat aber dann für ziemlich viel Wirbel gesorgt, kann ich mal so sagen.
Haben Sie eigentlich damals auch innerhalb der Redaktion mit Problemen zu tun bekommen oder wurden Sie aus Ihrer Redaktion heraus unterstützt und gehalten oder wurden Sie da mitunter auch mal zu irgendwelchen Chefs zitiert und mussten sich rechtfertigen?
Eigentlich im Gegenteil. Ich meine, es gab ja wirklich verschiedenste Eskalationsstufen dieses Clips. Irgendwann war ja dann auch der Punkt erreicht, an dem sich irgendwie 4 verschiedene Innenminister gemeldet hatten. Unter anderem Herbert Reul, der den Clip als staatszersetzend bezeichnet hat. Aber ich muss sagen, meine Redaktion beim ZDF hat sich ganz, ganz vorbildlich verhalten. Da gab es dann, also es stand mal kurz im Raum, also weil die Bild-Zeitung natürlich, die wollte ja dann Statements vom ZDF haben. Das ZDF hat gesagt, wir rechtfertigen uns doch hier jetzt nicht für Satire. Und deshalb habe ich da eine gute Rückendeckung eigentlich bekommen. Und klar, ich meine, kurz werden sind alle nervös, wenn das dann, gerade weil jetzt ja die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ansteht oder, naja, möglicherweise schon anstand. Und dass hier von vielen Innenministern, auch von denen aus Sachsen-Anhalt, auch teilweise als Grund genannt wird, warum der Rundfunkbeitrag nicht erhöht werden sollte, wegen so einem Clip. Was natürlich albern ist. Das ist meiner Meinung nach absolut ein Vorwand aus einer sehr, sehr rechten Perspektive. Weil alles, was der öffentliche Rundfunk da wirklich gemacht hat, ist ein staatliches Organ zu kritisieren, das kritisierfähig ist. Und dazu einer Stimme eine Plattform gegeben, die es vielleicht im öffentlichen Markt sonst so nicht gegeben hätte. Und auch das ist wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, verschiedene Perspektiven zu zeigen.
Sie haben dann kurze Zeit später mit Gute Cops, Schlechte Cops auch nochmal so ein Video wirklich zu rechtsradikalen Strukturen innerhalb der Polizei produziert. Welche Haltung haben Sie momentan zur Polizei insgesamt? Also Racial Profiling war ein Riesenthema, gerade im Sommer. Man kann ja aber auch genauso argumentieren, dass die Polizei auch, wenn sie auch gleich reformiert werden müsste, nach wie vor doch auch eine wichtige Instanz ist, um gegen Rassisten und Neonazis, Nazis vorzugehen, oder nicht?
Ja, genau das ist es ja. Die Polizei ist eine wahnsinnig wichtige Instanz im Staat und deshalb muss man sie auch kritisieren dürfen. Und deshalb sollte eigentlich eine der obersten Prioritäten von dem Innenministerium sein, dafür zu sorgen, dass die Polizei sich in den gesetzlichen Maßstäben bewegt, die unser Grundgesetz sich wünscht. Und deshalb bin ich, also mal ganz im Ernst, wenn ich jetzt Innenminister von Deutschland wäre und es gibt den Verdacht, beziehungsweise es gibt bewiesen rechte Netzwerke meiner Polizei, dann wäre das doch meine erste und oberste Priorität, alles dagegen zu tun, um zum einen den Ruf der Polizei wiederherzustellen und zum anderen diese rechten Netzwerke aus der Polizei zu canceln. Deshalb ist es natürlich, ich meine, mir ist bewusst, wie wichtig die Polizei ist, aber mir ist genauso bewusst, wie wichtig es ist, die Polizei in der Form gut zu kontrollieren und eben, wenn nötig, auch zu kritisieren.
Simon Dedeaivi, wie haben Sie den Diskurs zu Polizei und Polizeigewalt in den vergangenen Monaten wahrgenommen? Es gab ja auch diese sehr prominente Taz-Kolumne, in der die Kolumnistin überspitzt gefordert hat, die Polizei auf den Müll zu werfen. Was hat das mit dem Diskurs gemacht? Wie hat sich der Diskurs dadurch verändert?
Ja, der Diskurs um Polizeigewalt, da ist schon mal der erste Punkt. Es gab um diese Kolumne von Hengame Yakubi Farah erstmal viel, viel Aufschrei und da muss ich auch gleich nochmal korrigieren. An keiner Stelle wird gefordert, die Polizei auf den Müll zu werfen, sondern in der Kolumne geht es ja um die Frage, okay, wenn die Polizistinnen nicht so richtig in der Lage sind, mit Menschen umzugehen, wo können sie denn dann arbeiten, wenn die Polizei aufgelöst ist, was so ein bisschen aus dieser US-amerikanischen Forderung von Defund the Police kommt. Und die Kolumnistin sagt dann, naja, vielleicht auf einer Mülldeponie arbeiten, wo keine anderen Menschen sind. Und dann entstand diese inszenierte Aufregung, ja, das bewusste Falschverstehen. Von da hat jemand gesagt, Polizisten sind Müll oder die soll man auf den Müll werfen. Selbst das wäre in so einer satirischen Kolumne doch mal jetzt was man eben nicht gleich canceln sollte. Aber tatsächlich drohten ja Polizeigewerkschaften und der Innenminister und rechte Parteien mit Anzeigen. Die sind irgendwie wahrscheinlich auch eingegangen, was weiß ich. Fakt ist, wir reden alle die ganze Zeit über Cancel Culture. Und da geht es angeblich darum, dass man, weil Sachen nicht so politisch korrekt wären, es irgendwelche Linke gibt, die Kunst einschränken wollen, Kunstfreiheit einschränken wollen, Künstlerinnen Auftrittsmöglichkeiten nehmen. Und ich finde das schon interessant, dass das, was irgendwie in einem kleineren, aber doch auch sehr, sehr sichtbaren, also ich habe die Debatte um das Video von Aurel Merz auch verfolgt natürlich, was da auffällt, wer eigentlich so von ganz oben dann auf einmal in der Lage ist, sich auf Künstlerinnen und JournalistInnen einzuschießen. Und das tatsächlich führt auch zu Morddrohungen. Also es gab einen ganz aufgeregten Mob, ja, der durchs Netz gezogen ist. Da müssen wir einfach mal schauen, ne? Wo war denn die große Aufregung, die dann sagt, anscheinend gibt es eine Stimmung auch in der Gesellschaft, gerade von KünstlerInnen, JournalistInnen of Color, schwarzen JournalistInnen und KünstlerInnen, die das hier sehr, sehr scharf thematisieren, zuspitzen Und ich vermisse immer noch die Reaktionen, ehrlich gesagt. Also ich vermisse diese sogenannten Good Cops. Ja, also wo sind die kritischen Stimmen in der Polizei, die sagen, es ist mir unangenehm, mit diesen KollegInnen meinen Dienst zu tun? Wo sind die Leute aus den Verwaltungen? Wo sind denn da die Innenminister, die irgendwie sagen, Moment, wir müssen hier wirklich ran, wir haben ein Problem. Weil die Polizei, von der ja ausgegangen wird, dass sie da ist, um irgendwie Gesellschaft zu schützen, offensichtlich eine Bedrohung für große Teile der Bevölkerung darstellt.
Simone Dediaivi, im Juni klangen sie so.
Ich habe Hoffnung. Und viele, viele Generationen schwarzer Menschen vor mir hatten Hoffnung. Und es ist ja auch so, dass sich Sachen bewegen und verändern. Es geht langsamer, als wir wollen. Es gibt Rückschritte. Aber gerade gibt es einfach sehr, sehr, sehr deutliche Signale aus der schwarzen Community. Wir sind einfach an einem Punkt, wo Leute sehr klar sagen, genug ist genug, es reicht, es ist vorbei, wir lassen uns das nicht mehr bieten. Es ist einer von vielen Punkten. Es ist nicht so, dass es das vorher nicht schon gab. Aber wenn jetzt zugehört wird, wenn jetzt das, was wir alles hier gerade beschrieben haben in der Zeit, die wir jetzt hier schon miteinander verbracht haben, wenn das Früchte trägt, dann glaube ich, dass auch irgendwas hängen bleibt, also nachhaltig Veränderungen einsetzen.
Würden Sie jetzt, 6 Monate später, sagen, diese Hoffnung hat sich bewahrheitet? Also hat sich gerade die Black Community in Deutschland wirklich nachhaltig politisiert? Sehen Sie da einen viel, viel größeren Aktivismus?
Na, die Hoffnung ist natürlich immer noch da. Was sollte ich auch tun, wenn ich sie nicht hätte? Und was soll ich denn diesen ganzen jungen Leuten sagen, die da gerade auf die Straße gegangen sind? Ne? Das ist doch irgendwie absurd. Hoffnung ist natürlich das, was mich antreibt, weil sonst würde ich einfach im Bett bleiben morgens. Ist auch gemütlicher, gerade bei dem Wetter. Aber tatsächlich besteht die Hoffnung weiterhin auf das Zusammenschließen, auf die Solidarität, auf die Politisierung und die politische Arbeit der Betroffenen. Und ich würde sagen, da hat sich total viel eingelöst, weil ich glaube, dass sehr viel entstanden ist in dieser Zeit und immer noch entsteht. Und wir sehen neue Formate, wir sehen nochmal schwarze Leute aktiver in den Medien, ob das jetzt in Medieninstitutionen ist oder auf Social Media. Ich glaube, es gibt eine größere Sichtbarkeit und ein größeres Streben nach außen und einen großen Drang, gehört zu werden, und alle machen irgendwie den Mund auf. Dass das nicht ankommt, müssen wir aber auch so festhalten. Also wie gesagt, die Studie zu Rassismus, Racial Profiling in der Polizei, die ist abgesagt, die wird es so nicht geben. Und auch anderweitig bewegt sich da irgendwie wahnsinnig wenig. Und ich kann einfach nur sagen oder verspreche jetzt mal ganz dreist, dass wir alle dranbleiben werden und weiterhin strukturelle Veränderungen einfordern werden.
Aber Merz, auch Sie darf ich noch mal ganz kurz konfrontieren mit einem Zitat aus dem Juni von Ihnen. Das klang so.
Ich sage immer, keep that same energy in September or October. Wenn nächste Woche das alles wieder vorbei ist und alles wieder beim Alten ist, dann wäre ich persönlich enttäuscht und es wäre schrecklich für jegliche antirassistische Bewegungen und Hoffnungen, die Leute haben.
Sie haben gerade in den letzten Folgen auf Funk, auf diesem
staatszersetzenden Programm ist.
Auf Ihrem staatszersetzenden Programm. Sie haben in den letzten Folgen auch immer wieder wirklich Armut in Deutschland zum Thema gemacht, prekäre und bildungsferne Menschen in Deutschland. Gerade im Hinblick auf diese Gruppen, haben Sie den Eindruck, es hat sich doch wirklich was getan? Also es verändert sich ein Bild von Schwarzen, von People of Color in Deutschland? Es ist einfach vielleicht wirklich so eine Verbesserung im Hinblick auf Rassismus zu erleben?
Also was auf jeden Fall zu erleben ist, ist, dass dieses, was im Sommer geschehen ist, vielen Leuten ein Bewusstsein für das Problem gegeben hat. Wenn ich daran denke, wie man so vor, tatsächlich auch noch vor einem Jahr oder über dieses Thema, wenn man da auf Twitter oder so drüber gesprochen hat, da gab es da wirklich wenig Verständnis für. Da hatte man immer das Gefühl, okay, ja gut, alle weißen Menschen sehen einen einfach nur als Opfer, wenn man über rassistische Erfahrungen spricht. Und ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, in dem wir im Sommer angefangen haben, unsere Geschichten zu teilen und sich die Leute dazu ausgetauscht haben, viele, viele weiße Menschen einfach auch angefangen haben zu reflektieren. Und auf Basis dessen kann man jetzt schon einfacher arbeiten. Das heißt, mit diesem Bewusstsein, das in den Leuten drin ist, hat man ganz andere Voraussetzungen, um über diese Themen zu sprechen. Und deshalb es ist jetzt natürlich nicht alles vorbei, aber ich meine, solange wie wir strukturellen Rassismus in unseren Institutionen und auch in unseren Köpfen haben, solange wird es wahrscheinlich auch dauern, ihn irgendwie da wieder rauszubekommen. Und deshalb kann man jetzt nicht eine riesige Veränderung von einem Tag auf den anderen erwarten, aber grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass die Voraussetzungen gerade eigentlich ganz gut sind, um da in die richtige Richtung zu arbeiten. Und es ist leider so, wir leben gerade in so absurden Zeiten, dass überhaupt nicht richtig einschätzbar ist, was überhaupt passiert, morgen, übermorgen und in welche Richtung das ganze Pendel schwenkt. Aber als Optimist bleibe ich Optimist und denke, dass wir da auf einem besseren Weg sind, als wir es noch vor einem Jahr waren.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur jedes Jahr so eine Art Überthema, ein Leitmotto. Und in diesem Jahr lautete dieses Leitmotto dekolonialisiert euch. Tatsächlich hat man ja den Eindruck, Sie bestätigen ja das, dass es eine größere Hörbarkeit, eine größere Sichtbarkeit, eine größere Repräsentation von People of Color auch im Radio, auch auf den Fernsehbildschirmen gibt. Nun frage ich mich, wenn am Ende des Jahres also das Oberthema dekolonialisiert euch abgehakt werden kann, haben Sie vielleicht so ein bisschen die Befürchtung, naja, dann hat man auch seine Schuldigkeit von dieser Seite aus getan und dann könnte wieder so ein Business as usual einsetzen?
Also ich finde irgendwie, es ist total schwierig, da immer von Schuldigkeit zu sprechen, finde ich, bei dem Thema. Was geschehen ist, ist geschehen und ist vielleicht auch nicht cool oder so, aber oder schrecklich in dem Fall. Aber es geht oftmals einfach nur darum, dass neue Generationen oder die aktuelle Generation unter besseren Voraussetzungen lebt. Und deshalb möchte ich da jetzt gar nicht groß irgendwie, also weil vor allem die Art und Weise, wie ich mich mit dem Thema beschäftige, beschäftigt sich nicht mit Kolonialschuld, sondern die beschäftigt sich mit den Voraussetzungen, die junge schwarze Menschen in Deutschland jetzt haben. Und deshalb, wenn die dadurch, dass die jetzt einfacher an gute Jobs rankommen, bessere Perspektiven gegeben werden, dann ist es für mich schon ein großer Erfolg.
Genau, in diesem Zusammenhang passt ein ganz schönes Zitat von dem Tagesschausprecher Michael Paveletz, der im Grunde auch nochmal schildert, wie er im Moment die Situation wahrnimmt und wie er doch schon große Erfolge zu verbuchen hat.
Was wir bei der Diskussion über Rassismus erlebt haben nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd, ist für mich sowas wie ein arabischer Frühling der Rassismusdebatte. Und das wird geführt von einer Generation, die haben so viel Empowerment und kommen mit einem Selbstbewusstsein daher. Das ist mir natürlich fremd, das kenne ich nicht. Ich bin da wirklich eher der einsame Reiter durch weiße Redaktionen.
Was macht das mit dir, diese Welle, dieser Push von dieser Generation?
Ich habe 40 Jahre darauf gewartet.
Michael Paveletz, Tagesschausprecher, hat 40 Jahre lang darauf gewartet. Simon, DDR-Ibi, ich weiß nicht, haben Sie auch den Eindruck, es ist hier wirklich ein völlig neuer Schub, eine völlig neue Generation, die das ganze Thema einfach wirklich nochmal mit viel mehr Wumms angeht?
Ich freue mich, dass die den Wumms haben können und ich komme jetzt auch gerade so ein bisschen, ich bin ja auch noch gar nicht so alt, also habe ich zumindest gestern noch von mir gedacht, aber die Sache ist ja die, da trägt ja ganz, ganz viel Arbeit Früchte und ich hatte ja vorhin schon angesprochen, wie es für mich war, dass ich mich nämlich auch immer so vereinzelt gefühlt habe und dann irgendwie festgestellt habe, halt Moment, da sind ja andere, die das schon super lange machen und dann gemerkt habe, es gibt eine Organisation, die heißt Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und die wurde gegründet, als ich 4 Jahre alt war. Mhm. Manchmal mache ich den Älteren aus dem Verein so ein bisschen Vorwürfe, dass sie mich damals nicht gesucht haben. Aber gut, jetzt bin ich ja da, wir haben uns gefunden. Und es ist doch schön zu sehen, dass es immer weitergeht. Also ich finde es einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, ich möchte nicht, dass die Generation nach mir das Gleiche durchmachen muss, das ich durchmachen musste. Das heißt, ich kann doch einfach Voraussetzungen schaffen, was aufbauen, so dass es einfach immer besser wird. Und das stimmt schon. Die Beobachtung ist irgendwie ganz klar, dass irgendwie je jünger Leute jetzt gerade da reinkommen mit so einem größeren Selbstbewusstsein kommen die da auch rein. Die haben halt schon eine Sprache, ne? Also die sind aber auch aufgewachsen in einer Zeit, wo es einfach so Begriffe wie schwarze Deutsche und Afrodeutsche schon gab. Ich musste die erst finden, weil sie waren medial nicht präsent. Da waren noch alle möglichen Fremdbezeichnungen und Beschimpfungen, die verwendet wurden. Und die nochmal 15, 20 Jahre älter als ich sind, das sind diejenigen, die diese Begriffe in der deutschen Sprache geprägt haben. Das heißt, es geht irgendwie weiter und das ist was Gutes. Und wenn Menschen jetzt mit einem anderen Selbstverständnis rangehen, dann ist es total schön zu sehen, dass die bestimmte Sachen einfach nicht mehr wiederholen müssen. Es ist eher erschreckend zu sehen, wie viel sich wiederholt. Und wenn ich mit schwarzen Studierenden rede und über deren Rassismuserfahrungen an der Uni, dann habe ich manchmal so ein kleines Ding von, ah, fuck, ihr auch. Mhm. Das kann doch nicht sein. Dafür haben wir doch die ganze Scheiße nicht gemacht, dass es euch jetzt da genauso geht. Das geht doch nicht.
Und im Hinblick auf unser Themenjahr, dekolonialisiert euch, was halten Sie davon?
Dekolonialisiert euch ist erstmal ein gutes Motto und ich finde Themenjahre immer besser als Thementage, weil man hat mehr Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, wie das genau aussah, aber in diesem Jahr wurde ja bestimmt einiges tatsächlich behandelt in Bezug auf Dekolonialisierung der Städte. Ist ja tatsächlich jetzt auch in diesem aufgeregten Black Lives Matter Sommer was passiert, und zwar die Umbenennung der M-Straße und des U-Bahnhofs. Auf einmal geht es ganz schnell und die Straße wird bald hoffentlich dann Anton-Wilhelm-Amu-Straße heißen. Und Dekolonialisierung ist ja nur ein Teil der Rassismusdebatten, die wir hier zu führen haben. Heute ist der 21. Dezember, das heißt, das rassistische Attentat in Hanau ist jetzt genau 10 Monate und 2 Tage her, jährt sich im Februar zum ersten Mal. Und auch da gibt es viel aufzuarbeiten, da sind Opfer, betroffene Familien noch zu stärken. Da muss irgendwie ganz viel passieren, um da auch Aufmerksamkeit hinzuschicken, weil Morde an Migrantinnen und People of Color in Deutschland immer noch nicht den Aufschrei, die Aufmerksamkeit bekommen, die eigentlich da sein muss. Und das hat damit zu tun, dass Personen, die nicht weiß sind, nicht richtig als Teil dieser Gesellschaft gesehen werden. Und darum geht es ja auch bei Black Lives Matter. Wir wollen, dass unsere Leben zählen, euch etwas wert sind, dass sie nicht so einfach genommen werden, dass keine Menschen mehr aus rassistischen Motiven sterben, dass diese Morde aufgeklärt werden, und zwar lückenlos. Und das ist eben die Sache, solange unsere Leben wenig wert sind, und das sind sie, solange werden wir hier kein gleichberechtigtes Leben führen, solange wird es keine Gerechtigkeit geben. Und das ist, wofür wir uns einsetzen.
Simone Dedeaivi, wir haben jetzt die ganze Sendung über Rassismus, über schwarze Deutsche und natürlich auch über die Hoffnung auf Verbesserung gesprochen. Aber wir haben noch nicht so wirklich gesprochen über die Rolle, die die weißen Deutschen dabei spielen könnten. Und Aurel Merz, auch die haben Sie ja durchaus auf die Schippe genommen, zum Beispiel in Ihrem Video Der Quotenfreund. Auch da hören wir noch mal kurz rein.
Das ist mein Freund Aurel. Der ist zu 25% schwarz. Ja, das kann man bei dem Licht jetzt nicht so gut sehen, aber der ist echt.
Hey, was soll denn das jetzt?
Ich zeige mich solidarisch. Ich habe ihm 1998 ein Eis ausgegeben, als er keine 50 Pfennig dabei hatte. Ja, ich unterstütze Minderheiten, weil mein Freund Aurel hier nämlich diskriminiert wird. Black Lives Matter.
Das ist ja natürlich auch eine sehr, sehr interessante Figur, die Sie da beschreiben. Und ich erinnere mich auch so ein bisschen an Simone Dedeaivi, die im Juni ja noch gesagt hat, dass sie eigentlich derzeit auch fast lieber mit schwarzen Kaffee trinken geht und wirklich diese Solidarität unter Schwarzen erlebt, als diese ja mitunter auch Pseudo-Solidarität, die da von Weißen kommt. Ist das ein Gefühl, was Sie so auch wirklich nach wie vor haben?
Es ist immer mal wieder so, dass ich sage, nee, das gibt bestimmte Themen, die möchte ich jetzt lieber mit schwarzen FreundInnen besprechen oder bestimmte politische Fragestellungen, wo ich denke, okay, da muss ich erstmal mit schwarzen Genossinnen irgendwie zusammensitzen und gucken, was da gemeinsame Forderungen sein können. Aber ich finde ja eine breite Bündnisarbeit total wichtig und ich habe ja auch nichts gegen weiße Leute. Einige meiner besten Freunde sind weiß und wir machen das ja hier zusammen, ne? Also,
Aurel Merz, ja. Ich muss ganz kurz fragen, wie sehen Sie das oder aus welchem Spirit speiste sich dieser Clip?
Ja, ich meine, das stand ja mal der Vorwurf im Raum. Also erstmal grundsätzlich, selbst wenn Leute sich aus popkulturellen Gründen dieser Bewegung anschließen und angeschlossen haben, heiße ich die trotzdem willkommen, weil es auch bei vielen Leuten Bewusstsein dafür schafft, wenn jetzt der Kampf gegen Rassismus plötzlich ein popkulturelles Phänomen ist, dann setzen sich Leute zwangsweise quasi mit dem Thema schon auseinander. Und das erschließt dann vielleicht auch ein paar echte Mitstreiter. Ja, und am Ende ist es wirklich so, man kann schon gegen alle Facetten aller Bewegungen als Comedian schießen. Und da lasse ich dann auch Leute, die das als popkulturelles Phänomen sehen, nicht aus.
mal ganz pathetisch gefragt, wir sind jetzt am Ende des Jahres 2020, das dekolonialisiert euch ja im Deutschlandfunkkultur, geht jetzt offiziell zu Ende. Was würden Sie sich wünschen, was 2021 bitte, bitte weitergehen soll?
Also einfach, dass es weiter eine Sensibilisierung für das Thema gibt, dass die Leute nach wie vor zuhören, dass sie Leute beibehalten, dass schwarze Menschen, die Rassismus beklagen, nicht als Opfer dargestellt werden, dass auch weiße Menschen bei sich ein Bewusstsein und vor allem eine Verantwortung dafür sehen, gegen dieses Problem vorzugehen und vor allem, dass die Leute einfach sich weiterhin bilden und so sensibel für das Thema bleiben.
Das Jahr 2021 ist ja jetzt eigentlich im Anschluss perfekt dafür, dass solche Sachen sich einfach wirklich einschreiben können. Ne? Weil wir hatten ein Thema, wir hatten diesen Black Lives Matter Sommer oder wie man ihn auch nennen mag. Und jetzt ist es ja total wichtig, dass von der Straße Dinge wirklich in die Institutionen sich einschreiben. Und vor allem klar wird bei allen anderen Themen, die wir haben, dass sich der Antirassismus als feste Grundlage immer, dass der immer mitschwingt, dass er einfach da bleibt und eine Selbstverständlichkeit wird. Also die ganze Aufregung, die ganzen popkulturellen Aspekte, alles, was halt eben so, ja, so ein spontanes Feuer irgendwie so loslodert, dass man irgendwie sagt, so okay, und es glüht irgendwie weiter. Und es ist jetzt bei allem, was wir machen, dabei und wir brauchen auch nicht diese ganze Aufregung da drin, weil es war ja tatsächlich so, man muss auch dazu sagen, dass schwarze Aktivistinnen in der Zeit nächtelang nicht geschlafen haben. Ich hatte so wahnsinnig viel zu tun. Es war alles Zeit, die von meiner eigentlichen Arbeit als Theaterfrau irgendwie so wegging, abging. Und das ist ja auch nichts, was ich durchhalten kann oder was andere Menschen, die politisch aktiv sind in diesem Bereich, durchhalten können, sondern dass sich aus diesem lodernden Flamme halt irgendwas so mitnimmt und einfach klar ist, okay, da wurde eine Grundlage gelegt und jetzt ist es ein fester Bestandteil, muss es ein fester Bestandteil von der gesellschaftlichen Debatte sein. Das ist, was der logische nächste Schritt für mich ist und ich hoffe, dass das auch so passiert und arbeite auch dran.
Die Künstlerin und Aktivistin Simone Dedea-Ivi und der Comedian Aurel Merz waren zu Gast in unserem Kompressor Deluxe zum Thema Popkultur und Rassismus 6 Monate nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd.